Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Unser Partner Havesco macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte 4-Flaschen-Paket ist bestellbar auf havesco.de, zusammen mit über 9000 weiteren Weinen. Heute wird's ganz bitter, weil heute der Lars nicht dabei ist. Er liegt da nieder und hat keine Stimme mehr, was für so einen Podcast natürlich immer schlecht ist. Aber es wird auch bitter, weil es heute um Wermut geht. Und Wermut, das ist per Definition ein Aperitif, der aus aromatisierten, aufgespritzten, mit Kräutern und Gewürzen versetzten Wein gemacht wird. Und warum man sich damit beschäftigen sollte, als Weinliebhaber, das muss uns erstmal einer erklären. Ne? Und dieser einer, das ist Kai Kengott, der heute bei uns ist. Kai, du bist Unternehmer mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung in der Gastronomie und Hotellerie. Du hast eine eigene Gastro-Weinbar. Aber du kannst nicht nur Gastro, du kannst auch Wermut. Du machst nämlich Wimut. Und das ist ein handgemachter Wermut aus Wiesbaden, den du zusammen mit dem Weingut Goldatzel aus dem Rheingau machst.
Ja.
Und zusammen mit der Kellerei, oh, jetzt muss ich mir einmal.
Ja, Brennerei.
Brennerei.
Kaltenthaler.
Kaltenthaler, genau. Genau, aus Rheinhessen kommen die, ne?
Genau.
Genau, genau. Und mit denen bringst du das auf die Flasche. Ja, und damit bist du unser Experte für heute. Und dann tauchen wir jetzt mal ein in die Welt von Kräutern und überraschenden Aromen und Riesling.
Ja, ausgezeichnet. Ja, ich bin Michael. Servus. Kai, wirklich cool, dass du da bist. Extra aus Wiesbaden, muss ich sagen, hier nach Hamburg gekommen, um bei uns im Podcaststudio zu sein. Und du hast auch Deutschlands einzige Wermuteria.
Ja, das hat sich so entwickelt. Wir sind vor 3 Jahren angetreten, die Aperitifkultur nach Deutschland zu bringen. Seitdem gibt es bei uns die La Hora del Vermut. Das, was in Spanien, in Katalonien uns bekannt ist, geht ab 11 Uhr da morgens schon los. Und ich war 2017 auf dem Jakobsweg und um die Schmerzen zu lindern, wenn das Voltaren-Gel nicht mehr geholfen hat, dann war es die nächste Vermuteria, die uns geholfen hat. In Spanien gibt es Vermut from the tap, so wie bei uns Bier vom Hahn, gibt es in Spanien überall diese Vermuterien, wo du, wie wir hier auf dem Tisch sehen, Chips dazu kriegst, Oliven als gedeckt zum Vermut dazu.
Ich glaube, wir müssen einmal das, du hast es aufgespritzt oder aufgespritet. Ist das schon die Definition von Wermut? Gibt es da noch andere Regeln oder gibt es da noch andere gesetzliche Bestimmungen?
Es gibt natürlich in Europa gesetzliche Bestimmungen. Es gibt eine EU-Verordnung dazu. Da sind auch nochmal die Süßegrade ganz genau definiert an Gramm Zucker pro Liter. Ich habe das hier auch mal mitgebracht. Das geht also bei wirklich extra dry oder sehr trocken oder die Franzosen würden extra sec sagen, los bei unter 30 Gramm. Dann gibt es die nächste Stufe bis 50 Gramm pro Liter, 50 bis 90, 90 bis 130 Gramm und dann alles, was über 130 Gramm Zucker pro Liter hat, wäre dann sweet.
Okay, also das heißt, Wermut muss nicht dieses ganz bittere sein, was ich angekündigt habe.
Ich dachte, dass Lars da ist und du nicht. Aber dass du trotzdem da bist, auch wenn du sagst, jetzt bitter.
Ja, aber ich bin großer Negroni-Fan. Also wenn ich Cocktail trinke, dann gerne Negroni. Also ich mag dieses Bittere schon. Aber hätte gedacht, dass Wermut eigentlich immer bitter sein muss.
Also es kommt ja aus der Medizin oder schon aus der römischen Antike. Es gibt eines der ersten römischen Kochbücher, wo man mit aromatisiertem Wein gekocht hat, Speisen damit mariniert hat. Und auch die Hildegard von Bingen, also wirklich aus diesem Ort Bingen am Rhein, die hat den sogenannten Maitrunk seinerzeit auch schon erfunden, wo man wirklich eine Leberentgiftungskur gemacht hat, weil der Wermut als solches ist appetitanregend, er ist verdauungsanregend und soll auch entgiftend und blutdrucksenkend sein. Mhm.
Aber das heißt, er hat schon immer eine Bitter, also er hat schon immer eine Bitternote.
Absolut,
ne?
Also
das,
okay, absolut. Ja.
Und du hast aber eine Weinbar, da wird nur Wermut getrunken oder auch andere Sachen?
Nein, also
wie heißt die Weinbar?
Wine in the Hood.
Und wo ist die in Wiesbaden, für die, die jetzt zufällig mal nach Wiesbaden fahren, genau, und sagen, den Kaide ist so nett, den gehe ich mal besuchen.
Genau, im sogenannten Bergkirchenviertel in der oberen Webergasse. Das ist im Grunde so der neue Trend-Ausgehbereich in Wiesbaden. Und wir sind dort alles Einzelhändler mit Sportmoden, mit Fahrradläden, mit Tätowierer haben wir. Wir haben kleine Cafés, wir haben Galerien, eine Pizzeria, zwei Weinbars, ein Tagescafé und alles inhabergeführte Geschäfte bis hin zur Nähmaschinengeschäft, wo du Nähmaschinen kaufen kannst. Und es ist halt so ein wunderbares Gegengewicht zu der Öde der Fußgängerzonen in Deutschland, die alle von Detailisten bevölkert
sind. Und wie wichtig ist Wermut dann in deiner Bar, wenn du sogar sagst, das ist eine Wermutaria? Ist das geschützt? Kann das jeder sagen, der zwei Wermuts auf der Karte hat, ich bin auch eine Wermutaria? Oder muss man da irgendwas erfüllen?
Nein, da ist kein geschützter Begriff als solches. Ich denke, das macht Sinn, wenn man so wie wir rund 30 Wermuts auf der Karte hat, die unterteilt sind in Ländern wie Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich, Schweiz, am neuesten auch Griechenland und Mexiko. Also ich gehe natürlich überall jetzt auf Wermut-Shopping-Tour und der letzte Wermut aus Mexiko hat mich 75 Euro gekostet, weil allein das Porto von Mexico City in unseren Urlaubsort war so teuer.
Okay, und du hast uns ein paar Flaschen mitgebracht. Ich glaube, das bekannteste ist dieser Martini Extra Dry, so aus der Flasche, wie man das kennt. Und auch Noi Prat ist etwas, was man, glaube ich, so ziemlich in jeder Bar hat. Manche auch zu Hause, auch zum Kochen, zum Ablöschen. Und darüber hinaus probieren wir aber auch heute 4 verschiedene Wermuts.
Auf jeden Fall, mindestens 4.
Wenn du die verkostest, wie verkostest du die?
Also ich gehe immer so vor, dass wir erstmal ohne Eis, ohne Tonic, ohne Filler quasi verkosten. Ich denke, so bei Raumtemperatur hat man einen großen Zugang zu den Aromen als solches, in der Nase, im Gaumen. Und dann kann man so ein bisschen experimentieren. Wermuts verändern sich auch mit dem Filler, verändern sich auch in Temperatur. Und du hast die Dry Martinis schon angesprochen, sind sicherlich die bekanntesten, weil ohne trockenem Wermut gäbe es kein Dry Martini Cocktail. Wobei auch da muss man ja, wo du gerade auf die Flasche gezeigt hast, immer wieder unterscheiden. Es gibt einen Martini Cocktail und es gibt die Marke Martini als Hersteller von Weinaperitifs. Mhm. Ja, das darf man nicht.
Früher habe ich Martini von meiner Mutter geklaut und auf dem Dachboden getrunken. Da war ich noch sehr klein.
Aber das war bestimmt Bianco.
Ja, genau.
Bisschen süßer.
Stimmt, das war Bianco. Aber ja, der hat. Also damals hat es mir nicht geschmeckt, aber ich war auch sehr klein.
Und aber trotzdem hast du es quasi illegalerweise entdeckt.
Ja, weil, ja, genau.
Weil es geknallt hat.
Ja, das, genau.
Es hat es verboten. Auch so wie ich den heimlichen Schlüssel für die Bar, für die Ausfahrt zu Hause? Ja,
das war oder? Gar nicht abgeschlossen.
Ah, Tochter Johanna sagt immer, muss nicht schmecken, muss wirken.
Genau.
Ja, okay. Genau. Ja.
Nee, aber jetzt nochmal. Also dieser Martini, das ist jetzt aber, das kann man nicht als Wermut bezeichnen oder ist das?
Ganz streng genommen ist es wie Lele ein Weinmischgetränk. Ja. Aber jetzt kommen wir mal wieder zu dieser EU-Verordnung.
Ja.
Das ist gut, dass du es nochmal ansprichst. 75% des Wermuts muss Wein sein.
Mhm.
Ja. Und der Wermutanteil muss einen bestimmten Grad auch haben. Mhm. Und die Wermutnote muss deutlich schmeckbar sein. Ja, okay. Das ist wichtig. Und Martini Bianco als solches ist ein Weinmischgetränk, streng genommen kein Wermut, aber heute produziert Martini Reserva einen roten als einen auch weißen und natürlich jetzt auch wieder den Extra Dry, weil der Extra Dry hier von Noi Prat Dolin mit 200-jähriger Wermutgeschichte in Chambéry sind alles Wermuthersteller, die sehr stark auf dem amerikanischen Cocktailmarkt vertreten sind. Da geht es ganz stark um Marktanteile. Mhm. Und wenn du in New York in Bars bist, siehst du ganz viel Dolin im Moment. Ja,
okay. Aber die, als reines Getränk, Wermut, gut, in Spanien hast du gesagt, es ist ganz populär. Also in Deutschland ist es noch nicht so angekommen offenbar. Ne? Du sagtest ja, du hast die erste Wermuterie. Aber hier ist es eher, spielt es eher als Mischgetränk.
Ne? Also ich war jetzt gestern Abend in einem sehr bekannten Viertel hier von Hamburg mit einem ganz tollen Restaurant und da gab es jetzt zwei Wermuts auf der Karte. Mhm. Ich wünschte mir, und deshalb bin ich heute in dem Podcast auch, dass Wermut seinen Siegeszug jetzt hinlegt und dass man mehr Craft-Wermuts auf der Karte hat. Ich meine, wir sind in Hamburg. Einer der ersten ist hier der Helmut gewesen. Mhm. Auch an den habe ich mich seinerzeit orientiert. Es gibt Abros im Schwarzwald. Es gibt einen Wermut von der Insel Föhr inzwischen. Also auch Gegenden, die man nicht vermuten würde. Und das Tolle ist daran, es ist alles immer auf qualitativ gutem Wein aufgebaut. Mhm. Das ist der große Unterschied, sage ich mal, zu einem Martini in den 70er Jahren, wo man Wermut als Pennerglück oder Wermutbruder bezeichnet hat, wo es wirklich industriell gefertigste Ware war.
Okay. Perfekt. Magst du uns denn schon mal einen einschenken, Kai, wie du denkst, wo wir anfangen? Und mich würde noch mal fragen, du hast es gerade gesagt, das Wort, es muss also wermuttypisch schmecken. Ne? Was heißt das denn? Nach was schmeckt denn der Wermut? Also beim Gin weiß man, es muss nach Wacholder schmecken zum Beispiel. Das ist ja klar definiert. Aber wie ist Wermutgeschmack?
Ja, Wermut, wie ist Wermutgeschmack? Ihr werdet es gleich mal schmecken, beziehungsweise erst mal riechen.
Puh. Mhm. Ja. Aber riecht geil. Also ja. macht mich schon.
Also hier haben wir, um deine Frage zu, also immer diese Bitternote. Es ist natürlich wieso erstmal medizinisch, würde ich sagen. Also als ob du ein bisschen in die Apotheke reinkommst.
So ja, je
trockener. Beim Neu Brat ist es so, die lagern ja ihre Fässer noch ein Jahr lang an der Sonne, im Außenbereich, an der Meeresluft in Marseillan. Und da bekommt er so eine oxidative Note. Eher unangenehm. Deshalb entweder im Cocktail oder in der Fischsoße. Und Valem auch ganz interessant.
Den hast du eingesteckt, bei Valem White.
Ja.
Ist das dieser Föhr?
Mhm.
Okay.
Genau, der ist zwar sweet, also wenn du jetzt schmeckst, der hat einen hohen Zuckeranteil, über 130 Gramm. Aber er hat Meereslavendel, er hat Quella. Und als Grundwein haben die Solaris, Johannita und Hibernal. Das sind meines Wissens alles Peewees.
Das sind alles Peewees.
Genau.
Ja. Also pilzresistente Rebsorten, die auf Föhr wahrscheinlich auch wachsen, weil sonst da wächst da kein Riesling oder so, es wird alles nicht reif.
Also, ach, der Wein kommt auch von Föhr?
Der Wein kommt von dem Weingut Valem und der Sohn von dem Besitzer, der studiert in Geisenheim. Und Geisenheim ist die bekannte Uni, nebst Heilbronn, glaube ich. Wo man Weinbau studiert oder Weinwirtschaft. Und finde es toll, dass die das gemacht haben und dass die eben auch regional, dass sie sagen, okay, wir nehmen diese Hagebutten, diesen Meereslavendel, diesen Queller. Die sind hier
Strandflieder, was ist das denn?
Ja?
Strandflieder. Du kennst doch alles.
Krass. Also ich finde die Flasche wahnsinnig schick, das Getränk mag ich auch.
Ja.
16 Alkohol, das ist so die Range, so Port hat immer so um die 20 oder so, aber hier sehe ich so 16, 15.
Ja, er darf bis
18.
Er darf bis 22, aber macht keiner. Also je höher der Alkohol, desto stabiler der Wermut. Mhm. Weil Wermut ist doch auch ein Produkt, was, wenn es nicht gekühlt wird, wenn es erstmal offen ist, umkippen kann. Er ist ein Naturprodukt. Mhm. Es flockt gerne aus. Als auch, es kann auch umkippen. Also es passiert das heißt, mir in der Weinbar auch, weil wir 30 Wermuts offen haben dann. Ja, und die werden natürlich nicht alle gleich schnell getrunken. Und da muss man schon vorher
tasten. Also lagert man die im Kühlschrank?
Ja, im Kühlschrank. Wir haben bei unserem Wermut bewusst jetzt die Halbliterflasche auch gewählt, indem das dann
schneller
nach zwei, drei Gläsern.
Okay.
Oder für dich ist jetzt die Süße kein Problem bei diesem Wermut?
Nee. Okay. Ich finde, weil es auch sehr viel Bitterkeit hat.
Ja.
Also die Nase riecht schon für mich so irgendwie beim Zahnarzt oder so, wenn ich darüber nachdenke. Erstmal nehmen Sie mal erstmal, spülen erstmal den Mund aus so nach der Zahnreinigung zu Beginn so ungefähr. Aber da mag ich das geschmackstypisch. Es wäre mir trotzdem zu alkoholisch jetzt, um das jetzt einfach so pur zu trinken. Aber ich bin ganz gespannt. Ich bin so unbefleckt, was Wermut betrifft, wirklich. Also deswegen habe ich mich auch sehr auf diesen Nachmittag heute gefreut mit dir. Jetzt kaufe ich mir so eine Flasche. Wie lange kann ich denn den kühl offen lagern? Was ist denn so dein?
Also meine Empfehlung wäre 2 Wochen. Ja.
Okay.
Und danach, ich meine, wie auf vielen Dingen steht immer Mindesthaltbarkeitsdatum. Das kommt drauf an, kommt viel Luft dran, kommen Gerüche dran. Ich würde 2 Wochen empfehlen, würde dann aber immer noch mal kosten.
Und kann man das erkennen oder nur schmecken?
Das kann man schmecken.
Das kann man schmecken. Dann schmeckt es.
Kann man es dann danach noch zum Kochen verwenden oder?
Ich habe es dann immer weggeschüttet. Okay, ja. Wir hatten das letztens bei einem Roten, der dann einfach umgekippt ist und dann schütte ich ihn lieber weg.
Also wir hatten jetzt auch mal so einen massiv korkigen Wein, den habe ich an die Küche gegeben und dann hat mein Küchenchef gesagt, ich schmecke diesen Korkgeschmack, das haben wir nicht weggekriegt, dass das physikalisch geht. Ne?
Ja. Wenn du sowas hast, mitbringen, ich muss das mal schmecken.
Ja, ja. Wir hatten gerade letzte Woche ein großes Tasting, da waren 3 Flaschen so, also erzähl, ich habe es wieder vergessen, aber mach ich.
Ja,
alles gut. Vielleicht schon mal. Ja. Und jetzt hast du, Verzeihung, 2x Fevertree, einmal Premium Indian und einmal Mediterranean. Sollen wir uns das jetzt mischen oder gibt es
mal Bescheid? Ihr könnt beides. Es passt ja, das Mediterrane passt vielleicht zur See. Ja.
Wie ist das Mischungsverhältnis?
Einfach jetzt, wir haben ja jetzt auch nicht ein volles Glas einfach.
Und auch einen Eiswürfel oder nicht?
Wir können erstmal ohne und dann gerne mit Eis. Aber
wirklich nur so einen Schuss da rein? Also es ist jetzt ungefähr genauso viel Wermut wie Tonic oder?
Also sonst ist es wie beim Gin auch mehr Filler als
genau.
Aber wir haben ja jetzt auch noch ein geschenkt.
Hierbei beim Gin Tonic habe ich ja genau mehr Filler. Jetzt habe ich ungefähr gleich
viel. Aber jetzt ist so ein bisschen dieses medizinische weg.
Das stimmt, ja.
Ja.
Es kommt so ein bisschen Eisbonbon jetzt. Also ich habe in meiner Mischung so ein bisschen Eisbonbon. Gletschereis.
Wenn du jetzt noch einen Eiswürfel reinmachst, dann besteht die Gefahr, dass du wirklich sagst, oh, lecker, trinke ich weg.
Ja, das ist ja keine Gefahr, das ist ja was wir wollen.
Kommt
was wir
schon so.
Ja, wir haben eine kleine Bar hier aufgebaut mit Kai.
Ja. Oh. Danke
dir.
Ein oder zwei?
Ja, ein ist gut.
Ja. Oh Mann, das ist ja Hammer hier.
Ja, Axel, ich habe dich genau im Blick. Du sollst den letzten auch noch erleben, mein Freund hier.
Der letzte steht noch hier unten am Tisch, den siehst du noch gar nicht.
Ja, das ist
und dann ist es ein klassisches Aperitivgetränk, das vielleicht den Gin Tonic, den Aperol Spritz quasi Paroli bieten kann?
Ja, zum einen ist es ja inzwischen durch diese Craft-Bewegung in Deutschland ein handwerklich sauber hergestelltes Produkt. Es gibt no artificials. Es ist zwar Süßungsmittel und Färbemittel erlaubt, laut dieser EU-Verordnung. Und so ist es auch oft, dass ein roter Wermut aus Frankreich oder aus Italien gar kein roter Wein ist, sondern das weiße Rebsorte ist, die dann mit rote Beete oder mit Zuckercouleur, mit Karamell gefärbt wird. Und dadurch bekommt eigentlich dieser italienische Wermut diesen braun-roten Touch. Wenn du ein antiker Formula oder Carpano aufmachst, dann hat der ja so eine braun-rote Note.
Aber das gibt's gar nicht, dass man das mit Rotwein macht?
Doch, in Deutschland schon.
Was man aus dem Ausland, also ist das ein deutsches Phänomen?
Nelly Bra macht alle seine, ob das Amber ist, ob das der Rouge ist, egal, alle mit weißem Wein. Die sitzen im Languedoc da unten in der Provence, die kaufen dort das eine, ich habe das nochmal nachgelesen, Picpoul d'Épinay und Clariette Blanche. Du kennst dich da besser.
Ja, klar. Das sind so Massenträger-Rebsorten, also das ist schon eine große Produktion.
Genau, ich meine, wenn du da unten bist, das siehst du ja, da ist Hektoliter, werden da angebaut und da geht einiges durch. Und ich sag jetzt mal eben in Deutschland, Schweiz auch, Österreich, da kommen wir nachher zu was Spannendes, Uhudler.
Ja, klar.
Das freut dich sicherlich.
Ja, cool.
Geht man auf Qualität. Und da ist auch der Grundwein ein guter Wein und kein Überschusswein oder irgendwo, wo der Winzer noch ein Fass rumstehen hat.
Und was kostet jetzt? Ja.
Was kostet dieser Baywale im Wild Wermut?
Ich hatte jetzt vorhin nicht mehr so schnell die Zeit, war so aufgeregt hier
ungefähr,
zu sein.
Ungefähr, brauchst du gar nicht.
Also ein guter Wermut in Deutschland liegt um 25 Euro für die Dreiviertel Liter Flasche. Ja. Mhm. Du kriegst in Spanien einen Wermut für 4 Euro im Supermarkt. Mhm. Du kriegst in Italien den Wermut nachgeschmissen, aber wenn du ihn wirklich in Deutschland produzierst und ich habe zum Beispiel einen Riesling Spätlese vom Weingut Goldatzel genommen. Goldatzel ist das Weingut, was ich im Ausschank bei Riesling habe. Riesling Kavi Feinherb, trocken und entalkoholisiert. Und ich hatte dem Johannes vor 3 Jahren schon gesagt, du Johannes, ich würde gerne einen weißen Wermut machen. Könntest du mir was zurückstellen? Ich kann es aber noch nicht bezahlen. Weil 600 Liter Grundwein zu kaufen, das war ein junger Restaurantbesitzer einiges. Und der Johannes hat sich auf das Abenteuer eingelassen und hat auch von der ersten Minute an recherchiert und hat dann über den Bruder von Felix Kaltenthaler, mit dem er schon Weinessige machte, den Kontakt zum Felix bekommen. Und du brauchst immer einen guten Brenner, der sich mit Mazerat auskennt, mit Mazerisieren. Du legst das Wermutkraut ein in Alkohol.
Also wie so ein Tee, es zieht da drin.
Genau.
Wie lange?
Ja, wir haben 3 bis 4 Wochen hat es bei uns gezogen.
Kurze Frage nochmal, der Grundwein, ist der immer süß oder ist es jetzt nur bei deinem?
Nein.
Ist es deiner auch schon der nächste, den wir trinken? Oder
könnten wir machen, weil dann würden wir ein wenig vielleicht Zugänglichkeit erfahren und eben zum Mazerat. Wir hatten... Der Felix hatte uns 3 Stile angesetzt. Einer war sehr tropisch, da fanden wir, das passt überhaupt nicht zum Riesling und zu Wiesbaden und zum Rheingau. Den haben wir gleich verworfen. Einer war sehr wermutig, wirklich sehr bitter, wie ich das gerne mag.
Und aber nicht sehr massenkompatibel dadurch.
Genau, und der zweite war...
Der dritte,
danke. Okay. War dann sehr weinig, was dem Winzer natürlich gefallen hat. Und dann haben wir nochmal ein viertes Mazerat angesetzt und schlussendlich der Felix war gut, der hat uns da beraten, der sagt, du musst es am Ende des Tages auch noch verkauft kriegen. Mhm. Ja. Und es muss zugänglich sein und es ist das, was wir jetzt in unserer Restobar und Vermutteria erfahren, dass viele diese Zugänglichkeit lieben, das Warme von der Vanille, vom Kardamom, aber trotzdem so eine gewisse Frische.
Mhm. Aber es schmeckt ja nun ganz anders als der erste, ne? Also ich finde, der schmeckt sehr viel weiniger, wirklich wie so ein Süßwein auch. Auch am Gaumen, ehrlicherweise. Und wo würde ich jetzt sagen, aber das verbindet den ersten mit dem zweiten? Also wo ist dieses typische Wermut oder gibt's, sagt man einfach, wenn sobald das mit Kräutern und aromatisiert und dann aufgesprietet ist, dann ist es auch ein Wermut.
Genau.
Ja, also weil das hat jetzt ja nichts Medizinales.
Naja, aber es ist schon noch, also ich schmecke schon noch diesen Wermut, ne?
Also es sollte dich eigentlich ein bisschen an deinen Martini Bianco, finde ich, erinnern.
Ich meine, das ist schon sehr, sehr lange her mit dem Martini Bianco, aber mich hat das erste gerade
sehr wenig eingeschenkt.
Fast mehr daran erinnert. Aber
okay. Er wird auf jeden Fall geländegängiger, ne? Also
der hier.
Ja. Also nicht so extrem wie der.
Ja, genau. Also der hat nicht so wermutig sozusagen wie der erste.
Ja.
Aber ich schmecke es eben doch noch, ne? Also und das ist ja auch das Schöne daran, ne? Also das
unbedingt.
Und jetzt
schick mal aus deiner Flasche.
Aber hat der mehr Zucker als der von eben oder?
Ist der süßer
als der hat weniger Zucker. Der ist semi-sweet. Ja. Der hat 110 Gramm.
Kann man das am Label erkennen?
Wir haben diese 5 Süße gerade.
Von dry bis sweet?
Ja, von dry.
Habt ihr freiwillig gemacht?
Ja.
Die Elsässer machen das auch von 0 bis 10 bei ihren Weinen. Ja. Und damit kann man immer super erkennen, wie süß ist der eigentlich.
Ja. Mir kommt er fast süßer vor, oder? Also
weil das Bittere nicht da ist.
Nicht so...
Genau.
Und können wir den auch mal mischen jetzt, Kai?
Absolut.
Und auch wieder mit dem Mediterranean?
Wollen wir mal mit Indien Tonic probieren? Da kriegen wir so ein bisschen mehr Chinin.
Genau, aber die Bitterkeit ist ja schon irgendwie, also man, es ist ja drin, aber ist das denn einfach weniger oder wodurch kommt der mir nicht so? nicht so bitter vor.
Ich glaube, er kommt dir deshalb nicht so bitter vor, weil wir eben Kardamom haben, weil wir Vanille, weil wir Enzian haben, weil wir so dieses Sandler, dieses Wormwood haben, dieses Warme, dieses Vanillige. Mhm. Das hat der Walem-Wermut gar nicht. Mhm. Ja, der ist genauso wie die Küste dort rau, kantiger und spiegelt auch die Region wider. Und der Wermut spiegelt natürlich ganz klar, wie du sagst, die feine Rieslingnote wieder, die präzise Rieslingnote vom Winzer. Mhm. Und das ist das Schöne. So unterscheiden sich dann natürlich auch regional sehr stark die.
Und findet der Winzer das nicht schade, dass sein toller Wein mit Alkohol und anderen Dingen versetzt wird quasi?
Ich finde es viel schlimmer, wenn ein Gast irgendetwas in einen Wein füllen möchte, wo der Winzer sich 1, 2, 3 Jahre wirklich Mühe gegeben hat, einen präzisen Riesling herzustellen, und dann schüttet man etwas da rein oder macht einen Eiswürfel rein. Oder hier ist es ja wirklich so, dass es gewollt ist, und es ist eines der beliebtesten Getränke jetzt auch dort im Verkauf. Die haben eine kleine
Goldener, am Weingut.
Ja, am Weingut, die haben eine kleine Schenke, also schön, gute Winzerküche im Sommer, und der Johannes fragt jede Woche, kann ich wieder aus dem Lager welche nehmen, und verkauft sich auch wirklich gut, weil er eben diese Zugänglichkeit hat. Mhm. Vielleicht noch zum Etikett, weil du das auch gesagt hast, das ist noch interessant. Heute muss man ja auch sehr, sehr viel aufbringen. Man muss die Botanicals oder sollte die Botanicals nennen. Der Alkoholgehalt ist hier wichtig. Wir haben das extra mit 16 Volumenprozent gemacht, dass er stabiler ist. So hält er sich länger. Die Gefahr, dass er umkippt, ist geringer. Aber höhere Alkoholsteuer, also vom Herstellungspreis etwas teuer. Dann braucht es einen EAN-Code, wenn du ihn über die Kasse ziehen willst. Und dann braucht es ja jetzt neu, du kennst es von den Weinen, einen QR-Code, der auf eine neutrale Seite verweist, wo die Nährwertangaben sind. Also wenn du diesen QR-Code scannst.
Okay. Oder du machst die Nährwerte direkt drauf.
Oder du machst sie direkt drauf. Okay. In Spanien gibt es da ganze Anbieter, die auch für die Weinbranche das anbietet. Wir haben wirklich noch eine Seite drinks-wiesbaden.de, weil es darf nicht auf der wermut.de, es darf nicht auf der Herstellerseite stehen.
Okay. Und warum nicht?
Gesetz,
EU-Gesetz. Gesetz. Aber es ist nicht so, was ich, also ich kann euch doch.
Bist du Eiswürfel? Was sagst du?
Ja, also ich überlege gerade. Kalber, du schreibst selber auf die Flasche drauf, am besten pur auf Eis mit Orange oder Zitrone. Wie serviert ihr das denn?
Wir am liebsten genauso. Genau. Ich sage immer, bist du wermutig genug? Es traut sich nicht immer jener. Mhm. Gerne mögen sie mit Cremant oder mit dem Winzersekt den spritzen. Mhm. Tut mir dann eher immer ein bisschen weh. Ich versuche die Gäste immer zu überzeugen, ihn pur zu trinken. Und in der Regel, also ich sag mal, 9 von 10 sagen, boah.
Aber ist man da nicht schneller Knülle, wenn man den pur trinkt?
Absolut.
Ja. Okay. Aber Orange oder Zitrone?
Ja.
Also auch wenn es pur macht?
Weißt du was, ich habe den Zestenschneider dabei, aber die Orange vergessen.
Okay.
Ah, Zestet. Ne? Wir hatten noch neulich, haben wir sehr lange über was ist Zeste gesprochen. Ja. Und dann war ich hier im Hotel Reishof, da am Hauptbahnhof. Und da habe ich Negroni getrunken und so eine Zeste gekriegt. Und das war so geil. Also wie ich diese Zeste bearbeitet habe, das war schon nicht mehr schön.
Ja, und die wird ja eigentlich einmal gedreht, dass diese ätherischen Öle aufbrechen und dann nochmal über diesen Glasrand, damit du dieses.
Wir haben das Glück in Wiesbaden, dass wir wirklich, ich hatte ja von diesen Einzelhändlern gesprochen, wir haben einen schönen Gemüse- und Obstladen an der Ecke unten, und da kann ich mal schöne Amalfi-Zitronen holen, die natürlich enormen Geschmack haben. Und auch die Orangen sind tipptopp von denen. Und eine Orange reicht mir den ganzen Abend. Wir haben so einen Zestenschneider, der macht nicht so breite Zesten, so ganz schmales, fein, wie so ein Engelshaar. Aha. Und das reicht schon an Aroma. Aber wichtig ist es halt, dass es eine Bio-Orange ist oder eine Bio-Zitrone und dass sie ein schönes Aroma hat.
Mhm. Und was kostet deine Flasche hier?
Die kostet 20 Euro.
Okay, diese, das ist 0,5 Liter.
Das ist 0,5, deshalb im Literpreis nicht ganz so günstig, aber handwerklich eben toll hergestellt, mit einem sehr wertigen Etikett, wie du auch schon vorhin gesagt hast.
Und dann kann jemand sagen, ich hätte gern den Tonic oder ein Aperol irgendwas und dann sagst du, ich würde gern dir einen Wermut-Tonic einschenken. Und da muss man selber so ein bisschen herausfinden, welches Tonic, mit welchem Geschmack man so am liebsten mag.
Richtig. Ob
Orange, genau. Zitrone.
Also in der Regel, das Mediterranean ist bekannter vom Geschmack. Indian Tonic, du weißt selber, früher hat man in die Kolonien das Tonic geschickt, wegen, glaub, Malaria-Prophylaxe. Mhm. Chinin galt zu der Zeit als Medizin. Kleinen Ausflug zum Gin, ich weiß gar nicht. Kennst du die Geschichte mit dem Navy Strength? Gibt es ja auch hier in Hamburg oft.
Nee.
Navy Strength Gin. Jeder denkt, ja, die Seeleute, die könnten besonders saufen und deshalb gibt es einen mit 55, 54 Umdrehungen. Ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass die Fässer früher geleckt haben. Und wenn der Gin ausgelaufen ist und sich mit dem Schießpulver verbunden hat, ist das Schießpulver nicht mehr was nass und konnte nicht mehr entzündet werden. Und deshalb hat man dann irgendwann den Gin aufgesprittet, noch höher destilliert. Oder es ist ja eine Mischung zwischen Alkohol und destilliertem Wasser und hat ihn dann höher gemacht für die Schiffpassagen.
Damit das Schießpulver trotzdem brennt, oder?
Trotzdem brennt, genau.
Und servierst du das? Das sind tolle Oliven, die du mitgemacht hast. Ja. Das serviert ihr auch bei euch?
Ja, wir machen jeden Tag die erste Stunde der Öffnungszeit, machen wir die La Hora del Vermut. Da gibt es ein Set Chips, Oliven und Vermut del Casa. Den suche ich dann aus, was es an dem Tag gibt. Und das machen wir, glaube ich, 6,50 Euro kostet das. Und wir schenken ja auch dem Vermut grundsätzlich auch wieder eine Sache, die uns unterscheidet, in 0,1 aus. Also wie ein Glas Wein.
Mhm.
Nicht 0,4, also nicht 4 Zentiliter wie in den meisten Bars. Ich ruiniere mich finanziell dann wahrscheinlich immer dadurch, aber...
Das heißt, du schenkst deinen?
0,1 aus, ja.
Und der kostet 6,50?
Er kostet 6,50.
Und die Flasche kostet 20, 5 Gläser, das sind gerade mal so 32 Euro.
Ja.
Wow. Und da kriegst du das auch noch dazu?
Bei dieser La Hora del Vermut, ja.
Mama fragt mich, wann in Wiesbaden wohnen.
Ja. Wann ist die Öffnungszeit?
Wir haben unter der Woche Donnerstag, Freitag ab 17 Uhr geöffnet. Quatsch, 18 Uhr.
Mhm.
Donnerstag, okay. Freitag 18 Uhr und samstags ab 17 Uhr.
Okay. Aber dann könnte ich mich am Samstag ab 17 Uhr, also zwischen 17 und 18 Uhr.
Eine Stunde lang kannst du dich hier den Wermut reinpeitschen.
Wow, wollen wir da nicht mehr hinfahren?
Ja, ein großer.
Wir stellen uns schon Folge auf
hin und sagen, dass wir die Ersten sind hier.
Ja, aber diese Aperitivkultur, dieses Mediterrane, das ist ja unser Ziel, auch das zu fördern.
Sind das die Wiesbadener? Also machen die da mit? Sind die da, ist man da so, dauert das so wahnsinnig lange, bis man die Leute dann dazu...
Oder wie, also ich gebe das nicht auf. Du hast jetzt zwei, dreimal Aperol erwähnt. Bei uns gibt's kein Aperol. Wir haben eigentlich keine industriell gefertigten Getränke bei uns außer Campari und vielleicht einen Neubrat, den es braucht, um diese Wermutbreite und Historie darzustellen. Aber Ziel ist es bei uns überall Craft-Spirituosen, auch im Gin-Bereich. Wobei ich den Gin bewusst zurückgefahren habe, weil, wie gesagt, wir kommen vom Wein und die logische Konsequenz ist dann natürlich ein Wein-Aperitif auch anzubieten, sprich den Wermut.
Und wenn du den zum Beispiel mit irgendeinem Cava Cremant, Prosecco irgendwas mischt, wie viel machst du da rein? Also wie viel CL Wermut machst du da rein?
Ich füll den
also
Tumbler auf, ja.
Okay. Gibt's auch im Tumbler auch den Sparkling.
Ja,
okay. Ja, spannend. Axel,
ist
das jetzt für dich jetzt, wo du mal nachdenkst?
Ja, wirklich. Ich bin sofort total dabei. Also wie gesagt, ich trinke gerne Negroni. Wenn ich dann mal einen Cocktail trinke, kommt nicht so oft vor. Aber deswegen ist dieser Geschmack total für mich. Und wo du sagtest, Vermut Tonic, ist tatsächlich, dass ich das noch nie irgendwo gelesen habe. Aber es ist ja total sinnvoll. Also und ich wäre wirklich auch sofort dabei, und würde den Gin Tonic stehen lassen und dann den Vermut Tonic.
Ui.
Auf jeden Fall.
Aber wäre vielleicht ein gutes Stichwort, mal zum Roten zu springen.
Weil ja.
Du hast jetzt zwei, dreimal
Negroni. Du hast einen roten Vermut mit. Gibt es auch Rosé-Vermut jetzt in einer Welt, wo alles auf Rosé steht?
Ja. Also es gibt einen Rosé-Helmut, sogar hier aus Hamburg.
Ja.
Der Markus macht das super. Und diesen roten hier, ich habe jetzt bewusst keine Antica-Formula von Carpano, kein Punte Mest mitgebracht, sondern Trapo. Und ich war bei meinem letzten Besuch in Hamburg.
Trapo, Vermut di Torino.
Ja, also, genau. Also Torino, jetzt muss man, schlage ich die Brücke zur Erfindung des Vermuts. Der erste Vermut wurde 1786 in Turin erfunden von dem Antonio Benedetto. Und da kommt er her. Und deshalb einen roten Vermut di Torino. Und ähnlich wie beim Wein, Michi kann das bestätigen, gibt es auch hier nur zwei, also hier gibt es nur zwei Appellationen, AOC de Chambéry, also in Frankreich, südlich von Genf, und di Torino, das sind die beiden einzigen geschützten Herkunftsbezeichnungen beim Vermut.
Und Wiesbaden demnächst.
Ich arbeite dran. Gute Idee.
Fast aber ganz anders, ne? Ich habe jetzt schon mal reingerochen und probiert.
Aber genau, also das, also, aber es wird an mehreren Orten, also gut, ne? Wiesbaden für, also, selbst auf Föhr angebaut. Aber bis das eine Appellation wird, was muss man da?
Oh, ich glaube, das wird sehr lange dauern. Und wie gesagt, beim Gin gibt also es ja.
Wer würde das festlegen?
Ich glaube auch nur zwei oder drei. Plymouth Gin ist, glaube ich, geschützter Ursprung. Und noch einer von Mallorca, glaube ich, oder Ibiza oder so, irgend so einer balearischen Insel. Ja, ich glaube, das wäre ein weiter Weg, aber ja.
Das ist ein krasses Teil. Ich finde das voll dieses Nussige hinten raus. Extrem. Erinnert mich fast schon an so einen Port oder so.
Mhm. Schön, gell?
Ja.
Ein schönem Eichenfass gewesen.
Mhm. Aber würde ich jetzt auch sagen, also es schmeckt wie Portwein.
Ja. Also da würde ich ja fast sagen, ich würde gar nicht. Mischt man das auch noch? Diesen
muss man nicht, gell? Muss man gar nicht.
Ja.
Und auch jetzt ohne Eis, ohne alles. Mhm. Lecker.
Ja,
fair.
Aber auch das wirkt wieder recht süß. Wie ist das jetzt?
Trapo ist sweet. Ja, auf jeden Fall. Die ganzen Italiener sind grundsätzlich eher auf der sweeten, semi-sweet-sweeten Seite. Mit viel Karamell-Couleur. Also Zuckerkandis, weißt du, so karamellisierter Zucker. Es gibt auch viel Geschmack und Farbe natürlich.
Gab es dann eigentlich einen Grund, warum das damals erfunden wurde? Oder war das irgendwie ein Zufallsprodukt? Oder?
Ich kenne also es gibt ja eben, ich hatte es ja schon erwähnt, dieses römische Kochbuch. Würzweine gab es schon in der Antike. Sie gab es schon in Griechenland. Es gab diesen Maitrunk. Und irgendwann, denke ich, hat dieser schlaue Herr Benedetto gemerkt, Mensch, das schmeckt auch lecker. Und das kann man auf der Piazza schön trinken und dazu ein paar Trüffelchips und ein paar Oliven genießen, so wie wir das jetzt tun. Mhm. Und jährt sich dann ja nächstes Jahr zum 240. Mal und ist auch der Grund, warum wir im Kopf haben, vielleicht noch einen roten zu machen.
Okay.
Genau. Aber hier auch wieder, ich kannte den bis vor zwei Wochen nicht. Als ich das letzte Mal hier in Hamburg war, war ich in der schönen Dachterrasse vom Fontenay Hotel.
Steffi Hehn, die war schon bei uns im Podcast, die Sommelier.
Ja. Ah ja, und hatte den jungen Mann angesprochen, welchen roten Vermut er für den Negroni benutzt. Und da hat er mir Trapo gesagt, kannte ich nicht. Dann setze ich mich natürlich immer interessiert an die Bar und frage alle aus und habe dann noch rechtzeitig zum Podcast meine Italiener noch ein bisschen aufgestockt und bin begeistert. Auch.
Aber was ist nochmal im Negroni genau drin?
Genau.
Mal bitte.
Also Also erstmal wäre meine Frage, ob das immer roter Vermut ist für den Negroni?
Okay. Es gibt ein Rezept für einen weißen Negroni, hat sich aber nicht durchgesetzt.
Und Gin ist im Negroni drin, ne?
Es sind immer drei Spirituosen. Campari zu gleichen Teilen. Campari, roter Vermut und Gin, London Dry Gin. Und man kann den Gin ein bisschen erhöhen, auch wenn man mag. Und bei Schumanns in dem Barklassiker ist der Gin, glaube ich, etwas reduzierter sogar. Da kann man ein bisschen spielen, aber im Grunde ist es ein Cocktail aus drei. Man wird gerührt auf Eis.
Und Campari hat doch auch Vermut schon, oder?
Das Campari-Wermut hat...
Oder ist das Campari besteht aus der roten Chinchilla-Laus.
Ja.
Okay. Aus der Blattlaus.
Und okay, da ist kein
Farbstoff her.
Da ist kein Wermut. Also,
nicht, dass ich wüsste. Okay, okay. Auch
das ist der Farbstoff, aber was die Basis ist von Campari. Aber
weil Campari, wenn du es so trinkst, das ist ja auch relativ bitter.
Sehr bitter sogar. Sehr bitter.
Ja.
Aber cool.
Ja, also ja. Ich war schon immer so wie du, Hausbar. Ich habe früher schon immer heimlich. Mein Vater war ja ganz schlauer. Der hat irgendwann gemerkt, dass wir, mein Bruder ist 5 Jahre älter, dass ich mit 15, mein Bruder mit 20, dass wir ab und zu mal an die Hausbar gehen. Mhm. Vor allem an den Rumtopf, den wir immer angesetzt hatten. Da wurde immer weniger. Und dann hat er irgendwann die Hausbar abgeschlossen.
Ah, okay.
Ja. Was er aber nicht wusste, war, dass es ein Schloss war, was... Wenn man mit einem Schraubenzieher dagegen drückte, war das so federgelagert und dann konnte man das einfach wieder umdrehen. Das hat mein Vater dann auch irgendwann spitz bekommen und dann hat er, glaube ich, Striche mit Edding an die Flaschen gemacht. Und dann waren wir wahrscheinlich alt genug, uns selber was zu bestellen.
Krass, dass ihr alle eine Hausbar hatte zu Hause.
Ja, das sah toll aus. Früher, ja. Mit so Spiegeln drin und so bunten Schirmchen und so
das Bar,
Anhängern mit Affen und so. Das war super.
Richtig cool. Das Barfach, das konntest du wirklich so aufmachen und dann war ja da so.
Wenn wir samstags Gäste hatten, mein Vater hat draußen gegrillt im Garten und dann haben wir die Hausbar aufgemacht. Eben wie gesagt, so verspiegelt innen drin mit so Rauchglas. Das war schon cool.
Viel zu gut, um das wegzukippen.
Ja, ich wollte dir eigentlich noch Gin mitbringen und Campari. Dann hätten wir noch eine Negroni gemacht. Bei mir in der Weinbar oder in der Restobar, Wermuteria, Wiesbaden. Wir bieten ja diese Bist-du-wermutig-genug-Schulung an. Und am Ende mischt jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin sich am Ende ihren, seinen Negroni mit dem roten Wermut.
Der Wein.
Der am besten
schmeckt. Wobei, für mich ist das jetzt ein Getränk, das ich... Weil es mir fast besser geschmeckt hat ohne irgendwas.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und schmeckt wirklich wie Portwein.
Und weißt du, was der kostet, dieser Trappo ungefähr?
Der hat jetzt, glaube ich, so 18 Euro gekostet.
Und den würde man, aber ihr macht auch roten Wermut mit Tonic oder macht man mit roten Wermut was anderes als Mischgetränk?
Ich lasse es den Gästen immer frei. Also es kommen jetzt mehr und mehr junge Frauen, die über Artikel aufmerksam geworden sind, die ihre Partner zu den Wermut-Tastings einladen. Der eine oder andere Wermut verändert sich sehr interessant. Wenn ihr wollt, bleiben wir beim Roten. Dann können wir gleich nochmal dieses Experiment probieren mit Spritzen. In Spanien gibt es ja immer diese Soda-Spender. Ich habe mir einen mitgebracht, aber leider... wird er ja in Deutschland nicht aufgefüllt. Man kann Soda, Wasser noch dazu geben. Aber das Coole ist ja beim Roten, so wird es ja in der Vermuteria getrunken, dass du so ein Dash Soda-Wasser draufkriegst und dann eben eine Scheibe Orange oder Zitrone und dann trinkst du das weg.
Aber auf Eis?
Auf Eis.
Okay, ja. Du hast noch einen Roten mitgebracht?
Ich habe mir noch was Tolles rausgesucht. Die Lisa Bauer ist Brennerin und stellt den Uhudler her. Sagt dir das was?
Mm. Uhudler. Mm. Uhudler, in der Steiermark nennt man das auch Heckenklächer. Also ein Getränk, das dich quasi in die Hecke... wirft.
Okay, danke. Kläschler.
Kläscher, also dich wumpst es in die Hecke, weil du nach Hause gehen.
Mhm. Ja.
Und das ist jetzt quasi ein österreichisches Brennblasendestillat mit der Basis Rotwein.
Ja, richtig. Wermut Uhudler. Also Uhudler, ich habe noch gelernt, dass der Uhudler lange Zeit verboten war. Als Rebsorte, den hat man, glaube ich, aus Amerika geholt, nachdem die ganzen von der Reblaus die Bestände zerfressen waren. Und der durfte lange nicht ausgeschenkt werden, lange nicht angebaut werden. Und jetzt wird er wieder, ist er wieder zugelassen und kommt eben aus der Südoststeiermark. Und es gibt eine schöne Reportage in Arte über die Winzer und deren Bestrebung, aber hier speziell, oder?
Ja, sehr speziell. Also er geht ja mit 21,9 sehr, das heißt ja sehr an
noch,
die Grenze.
Ja, gerade noch wermuttauglich.
Ja, und er ist auch, ich finde, der hat jetzt mit den anderen nicht so viel zu tun, weil im Vordergrund doch irgendwie so Süße und so eine Pflaume.
Man merkt, dass die so von der Brennerei kommen, glaube ich.
Ja. Also was meinst du damit?
Das Brennen von Spirituosen, also das eigentliche Handwerk ist. Ja,
okay.
Daher würde ich auch diesen erhöhten Alkoholgehalt dem zuordnen. Und der Uhudler, der ist ja bekannt für seinen sogenannten Foxton.
Was heißt das, Foxton?
Guckst du mich an, Kai?
Ja, ich guck dich an. Ja, Fuchsschweif, Foxtone. Mhm. Also der Uhudler ist auch, wenn ich das richtig habe, die heißen ja Clinton, heißen die Rebsorten. Die haben so verschiedene Namen amerikanischer Herstellung. Und dieser Foxtone ist eben so ein Fuchsschweiß, Fuchsurinton.
Das ist ja sehr verkaufs.
Ja, das ist an. Ja, okay. Ja, richtig. Die haben durchaus da auch.
Die haben dann tatsächlich das verglichen mit Fuchsurin. Oder?
Axel, probier das mal mit dem Indian Tonic, weil es sofort aufbricht, diese Schärfe.
Ja, die Schärfe ist enorm, gell?
Ja, finde ich auch.
Ja, aber also das Problem ist irgendwie nicht nur die Schärfe, sondern auch der Geschmack bei dem. Also für mich jetzt, ne? Ich finde, es ist sehr süß, aber es hat so eine, ich kann es mal wieder nicht beschreiben, ist das Pflaume oder was da durchkommt?
Pflaume, Orangenblüte.
Ich finde, es hat nicht mehr so diese Bitterkeit, die da, also es ist schon noch ein bisschen bitter, aber es hat nicht mehr so diesen Wermutgeschmack, den ich bei den anderen beiden hatte. Ja, drei. Das geht das, drei hatten wir schon? Mhm. Oh shit, wir müssen echt aufpacken.
Fünf hatten wir schon.
Das finde ich fast ein bisschen schade. So. Das geht mir zu sehr.
Also hier spürt man wirklich, dass die Uhudler Rebsorte natürlich auch sehr dominant ist. Mhm. Und das ist was Ungewöhnliches, nicht sehr gefällig,
ja.
Regional auch. Aber ich wollte eben auch im Rahmen dieses Podcasts ein bisschen denen auch die Lanze brechen dafür, weil es eben Frauen gibt und Männer, die sagen, jawohl, wir stellen mit dem Grundwein, den wir in der Region anbauen, der typisch ist, der einen schweren Stand hat, bauen wir den an und wir machen auch Wärme daraus.
Mhm. Aber wie schmeckt es dir?
Ich finde es auch schwieriger.
Okay.
Also eindeutig schwieriger. Ich finde es mit Soda mit Tonic ein bisschen besser und ich habe auch noch Eiswürfel reingemacht. Aber ist für mich nicht so appealing. Ich merke auch diesen Unterschied an Alkohol, finde ich drastisch. Mhm. Es ist sofort schärfer, es ist eine andere. Und ich denke immer, mir geht es so, dass der harte Alkohol für mich eher die Gefahr birgt eines unkontrollierten, also ich bin jetzt kein Freund des Rausches per se und schon gar nicht des, nicht mehr so ganz Herr meiner Sinne zu sein, das hasse ich, dieses Gefühl. Und da hätte ich eher die Sorge, weil mir jetzt nochmal so massiv schmecken würde, dass ich das komplett verpeile und schwuppdiwupp, Kartoffelsupp. Bin ich schon richtig fröhlich drauf und leide den ganzen nächsten Tag dann und der ist dann auch weg und mit zunehmendem Alter ärgert mich das immer mehr. Ja. Und ich bin ständig mit Alkohol umgeben, dass ich das eigentlich mit diesem harten Alkohol habe ich wirklich wenig Berührungspunkte.
Mhm. Ist wahrscheinlich auch genau richtig so.
Bin ich ins Mikro es schützt so ein bisschen. Aber trotzdem fand ich das schon spannend. Also ich fand die ersten drei deutlich spannender jetzt als das, obwohl es auch aus Österreich kommt und eine Frau macht. Das ist auch wirklich bestimmt spannend, aber es ist Kai, wie du sagst, eben völlig richtig, es kommt schon mehr aus der Brennerecke als aus der.
Es ist Uhudler Brand und Uhudler Wein drin und das Mazerat ist ganz klar.
Ja.
Aber interessant, ich wollte nur die Bannbreite euch zeigen.
Jetzt kommt und dann hast du mitgebracht so einen Riesenwein.
Direkt aus der
da steht Gisbert drauf.
Gisbert.
Ja. Es ist nicht französisch, spanisch, aus Sitges.
Okay.
Und ich habe da einen guten Freund, den Miguel Diaz, der nicht nur Chips dort herstellt, sondern auch.
Aber gibt es das so zu kaufen oder ist das?
Das ist aus seinem eigenen Bestand. Und er hat gesagt, Kai, wenn du mir die nicht wieder mitbringst nächstes Jahr, dann gibt es Ärger. Und
stark. Also wir sehen jetzt hier so ein.
Ja, das ist jetzt wieder typische spanische. Wie sagt man, Wermutblasen, wie sagt man, Flaschenblase,
ja.
Wie man in Spanien das typisch macht, oftmals auf dem Dach des Hauses. Ich habe ja viel so Flachdächer in Katalonien.
Okay.
Und dann macht man eine sogenannte Warmmazeration. Dann kommt das Wermutkraut, die Botanicals, der Alkohol in so eine große Blase, Glasblase. Und dann oben aufs Dach, gib ihm die Hitze und dann merkst du richtig, wie das brodelt da oben. Und ist natürlich die Auslaugung der Kräuter und des Wermutkrauts viel, viel intensiver und schneller.
Bleibt das dann offen oder da muss er irgendwie auch entweichen können?
Genau, da gibt es so einen speziellen Pfropfen wie bei den Weinfässern, wo wir das dann
entweichen können. Und dann ist das in so einem Gießeimer drin.
Also das ist wie man in Spanien, in Katalonien zu Hause. Okay. Es ist auch keine Kunst, sage ich mal. Es ist eine recht einfache Herstellungsweise, ähnlich wie beim Gin, wie man Wermut herstellen kann. Eben, dass man die Tinktur hat, dass man einen guten Grundwein hat, dass man das dann absüßt, wie man das mag.
Aha.
Und hier ist das Spannende, dass das wirklich eine Traube ist, die heißt Malvasia nera de Sitges. Mhm. Malvasia kennt man unter verschiedenen Synonymen.
Eher so aromatische Rebsorte. Ja,
eher als Malvasia blanc, aber es ist wirklich eine nera de Sitges.
Mhm.
Also die wird da in der Ecke angebaut, autochthon sozusagen. Mhm. Und bin gespannt, was du so
also, vom Aroma das heißt, sagst. Also weil sonst haben wir ja immer die Winzer, ne? die also wirklich also sehr viel können sich über die Jahre, Jahrzehnte arbeiten und das alles in den Wein und diese ganze Erfahrung einfließen lassen. Das ist also beim Wermutmachen ist das eher
Familie.
Wein, Kräuter, Gewürze, fertig.
Der Markus vom Helmut Wermut würde mir jetzt widersprechen, weil der wirklich viel, viel rumgedoktert hat. Und ich glaube, wenn man da halt keinen familiären Hintergrund hat, wie die Katalonen und die Spanier das haben. Ich meine, Reus oder Reus ist die Hauptstadt des spanischen Wermuts. Das ist zwischen Tarragona und Barcelona. Wir sind da letztes Jahr mit dem Motorrad hingefahren. Da gibt es ein Museum del Vermut.
Mhm.
Da kannst du tolle Poster, tolle Flaschen entdecken. Schöne Catamiro. Mhm. So sind so diese bekannten Iris de Mulla. Mhm. Das sind so die großen Marken, die es da gibt. Und aber da hat jede Familie hat da ihr Familienrezept und jetzt bin ich gespannt, was du sagst, was du schmeckst, weil der ist ja jetzt nochmal ganz anders.
Komplett anders. Also ich habe was sehr, sehr Teigiges.
Riecht viel weicher jetzt. In der
dann habe ich, so Gewürznelken, ein bisschen Sternanis.
Schmeckt immer so was Flaumiges.
Ja, auch. Also es hat eher was für mich von zur Weihnachtszeit.
Ja, ja. So Lebkuchen. Ja. Ein bisschen wie ein Lebkuchengewürz.
Backpflaumen. Und ich denke immer, das Ganze ist, also da kriegt das Wort Eimer saufen eine ganz andere Dimension dann, wenn du aus so einem Eimer diese Flasche in diesem Eimer vermehlt. Und der ist jetzt in der Trockenheitsskala.
Semi-sweet. Also semi-sweet. Also,
semi-sweet.
Ja.
Hast du eigentlich auch einen ganz trockenen?
Wir haben noch die Extra Dry, also wir haben noch den Dolly Dry, glaube ich, hier stehen und den Extra Dry und zwei Extra Dry.
Ja. Also das schmeckt auch wie Weihnachten. Also das hat schon was Weihnachtliches, so Kardamom.
Wormwood,
Sandelholz. Wollen wir das auch nochmal irgendwie mischen mit irgendwas? Oder?
Ja, kann man. Würde ich auch mit ein bisschen Tonic nochmal.
Was glaubst du?
Mediterranean.
Ja.
Passt doch Mediterranean zu Sitges, oder?
Ja.
Aber eigentlich erstaunlich, ne? Also, dass es so weihnachtlich schmeckt, weil der Anwendungsfall ist ja jetzt nicht nur Weihnachten, oder?
Also, bei ihm ist es jetzt wirklich der Hauswermut. Also, der hat noch drei, vier andere weiße, rote, die er auch dort verkauft, natürlich in den Ladengeschäften. Die sind alle nach den Stränden, wer Sitges kennt, von Barcelona kommend, gibt es da verschiedene Strandbuchten, meist beliebt bei der Klientel, die dort unten ist. Und deshalb sind die ganzen Wermuts von ihm sonst nach diesen Buchten benannt und Stränden. Balmains ist so also ein bekannter Strand, großer Gay Beach in Sitges.
Mhm.
Und das Ding habe ich ihm wirklich abgequatscht. Sein Vater hat in den 60er, 70er Jahren in Papa spricht fließend Deutsch, hat ein Restaurant dort unten. Damals zu der Zeit in Spanien nur deutsche Gäste, Holländer, Deutsche, vielleicht ein paar Schweizer noch. Und spricht fließend Deutsch, der Papa. Und die hatten das wirklich da oben stehen. Und ich sage, was ist das? Ja, das ist unser Haus. Wermut, den trinken wir dann immer. Und ich sage, komm, gib mir eine, lass ich mal, kann ich mal probieren. Ich sage, komm, gib mir das mit. Natürlich auch aus Marketing-Gesichtspunkten, wenn ich in der Restobar bei mir das einschenke, ich hingucke. Ich habe eine 6 Liter Hafen City Gin Flasche hier vom René aus Hamburg. Haben das auch immer ein riesen Hingucker, natürlich. Ja. Genau.
Lustig, wenn du dieses Mediterranean Tonic nimmst, bricht es ein bisschen von dieser Adventszeit, finde ich, auf. Ich habe hinterher vielleicht so ein bisschen Zedernholz, Süßraspel, aber es ist nicht mehr ganz so weihnachtlich. Aber ein bisschen Zimt bleibt dann schon, ein bisschen Orange ist da.
Vielleicht für die kalten Tage
in Katalonien. Ja, ich habe fast auch ein bisschen Schokolade. Es ist krass, also aromatechnisch gibt ja schon sehr viel her.
Also Malvasia Nera ist bekannt für diese Schokoladennote auch.
Aber was ich interessant finde, ich will sagen, so schmeckt man den Wein da noch durch am Ende, wenn er so viel, wenn er hat harter Alkohol, Zucker, so viel Aromen, also wie wichtig ist die Basis wirklich? Ne? Also das ist...
Also je süßer er wird, desto schwieriger und umso mehr, wenn wir jetzt mal zurück zum Wiemut gehen, das Erste, was du gesagt hast, das ist doch sehr weinig. Also uns war es wichtig, uns, dem Winzer mir, doch die geografische Herkunft noch erkennbar sein zu lassen. Das war uns wichtig.
Jetzt. Ja. Kann in Wermut so ein Trend sein, wie also jeder Hansel Franzl macht einen Gin von bis über hier, also Gin bis zum Ende hier mit der teuersten Flasche und dem... Ist Wermut, hat das Potenzial, dass...
Das werden wir sehen. Die nächsten Jahre wird sich das zeigen. Ich sehe Winzergenossenschaften am Kaiserstuhl, die ihre ersten Wermuts herstellen. Es gibt mehr und mehr Craft-Personen. Ferdinands hat auch nach dem Gin den Wermut für sich entdeckt. War gestern Abend auch auf dieser Barkarte und hoffe, dass ich finde natürlich den Wermut viel vielfältiger. Ich glaube, das können wir heute nach dem Tasting sagen. Ich weiß nicht, beim Gin-Tasting, wie oft man sagt, wow, wir gehen jetzt hier wirklich von weihnachtlich zu weinig, zu herb, bitter, nach Föhr. Und wenn du nochmal den krassen Kontrast jetzt möchtest, zu einem Dry oder Extra Dry.
Alter, Axel fragt freiwillig nach etwas.
Aber wenn ich das trinke, dann denke ich so, geil wäre es, wenn es... Ich
empfehlen wirklich einmal mit Wasser auch.
Geil wäre es, wenn da die Süße halt nicht wäre. Weißt du, weil ich wirklich dieses Bittere sehr mag.
Oder da lustig, du bist ja völlig bipolar.
Ja, das stimmt.
Aber ist es jetzt nicht wahnsinnig schwer?
Das ist dry, da wäre extra dry.
Okay. Aber ist es nicht wahnsinnig schwer, egal ob dry oder extra dry, jetzt wieder auf diese trockene Geschichte?
Ja, natürlich.
Der Weg, süß auf trocken ist schon
der echt. Der Weg wäre ein anderer.
Gaumantechnisch ist das schon, also wenn da habe ich großen Respekt, weil ich kann das eigentlich nicht. Also wenn ich verkoste oder so, ich probiere so maximal 6-7 Süßweine und dann ist mein Gaumen durch. Wenn ich dann irgendwas anderes ganz Trockenes probiere, dann denke ich nur
so. Wenn du so alt bist wie ich, Michi, dann kannst du das auch.
Genau. Vielleicht ein ewiger Junge. Vielleicht zu den beiden noch zu Dolin, Französisch, Chambéry und Neuilly-Brat erzählt. Also wie gesagt, Neuilly-Brat habe ich schon gesagt, die lagern noch ihre Fässer auch im Außenbereich in Marseillan. Dolin sitzt in Chambéry. Und wer sich so auf der Landkarte ein bisschen auskennt, Neuilly-Brat saß ursprünglich in Lyon. Und die Gewürze und Kräuter wurden immer in Marseille von den Schiffen gebracht. Dann fuhr der Eselskarren nach Turin, dann ging es nach Chambéry. Und Neuilly hat dann immer als letzter die Kräuter bekommen. Quasi der Eselskarren mit ein paar Säcken mit so Staub zu Staub gewordenen Kräutern. Und deshalb sind die dann irgendwann umgezogen, erst nach Marseille um näher an den besseren Kräutern zu sein. Ja. Und dann später nach Marseillan, da gab es einen kleinen Hafen und dann hat man das umgeladen, die Kräuter, auf so eine kleine Barkasse, sage ich mal. Und bis heute ist dort ja die Produktion ansässig. Und wie heute so ein Bürgermeister irgendwo vielleicht auf dem Plattenland sagt, hier, für Familien mit 4 Kindern gebe ich einen Bauplatz gratis. So hat man damals der Bürgermeister gesagt, hier, wenn die sich hier ansiedeln, haben sie so und so viele Jahre eine Steuerersparnis und so sind die nach Marseillan gekommen, wo sie, bei Set ist das dort.
Und wo kamen denn die Kräuter her von den Schiffen? Also wo haben die?
Aus Indien. Indien.
Okay. Ist das, also?
Madagaskar. Ja. Diese typischen Kräuterländer, wo die Sachen angebaut werden. Okay. Klar, nicht Kamille oder so, aber ja. Kardamom, Zimt, Sandelholz.
Und Wermut auch, oder?
Wermutkraut gibt es im Grunde so zwei Richtungen. Einmal hier so die europäische und einmal die mediterrane Gattung. Und Wermutkraut wächst in jedem Garten, wenn du willst. Okay. Morgen kannst du anbauen.
Okay.
Nächstes Jahr ernten. Hm.
Das heißt, Wermutkraut ist immer drin?
Ja, muss immer drin sein.
Okay. Was meine Ursprungsfrage ein bisschen beantwortet. Okay. Das. Denkst du, das ist pur jetzt? Also ich hab's jetzt.
Es ist noch pur.
Okay.
Noch pur. Aber
jetzt sprechen wir von 20 Gramm Zucker, gell? Also wir kommen jetzt von 100, über 130 zu 20.
Ja. Was ja auch nicht ganz wenig ist. Ne? Also für Wein wäre das schon immer noch viel Zucker. Ne?
Ja.
Aber es ist mit mehr Zucker, ist es mir doch lieber. Weil ich dachte, es würde sich mehr noch die Bitterkeit rausarbeiten jetzt. Ne? Aber das tut's gar nicht. Sondern es ist einfach nur ein bisschen dünner. Habe ich das Gefühl, oder?
Na, geschmackstechnisch ist es schwer am Gaumen, wenn du diesen Zucker hattest, der nun alles belegt und dann etwas hast, was wirklich recht trocken ist. Damit kann man recht schwer umgehen. Es ist wirklich schwer.
Okay.
Es ist für jeden so.
Also du meinst, ich würde erst mehr schmecken, wenn ich das
ganz klar,
okay, ganz klar. Okay, ja, im Grunde falsch angefangen.
Ja, okay.
Ja, aber
nee, ich wollte jetzt, also ich habe jetzt aktiv danach gefragt.
Ja.
So, ne?
Ja.
Also, deswegen. Ja.
Ja, Kai, du hast uns mitgenommen auf eine Wermutreise, die für mich schon spektakulär war. Ich habe wahnsinnig viel gelernt.
Total.
Was war dein Favorite, Axel, jetzt?
Der erste. Naja, der erste und der Wimut, den fand ich auch super. Aber ja, der erste hat irgendwie so diese richtige Mischung für mich gehabt. So fand ich.
Bist halt ein nordischer Junge.
Ja, wenn
ja,
halt
ja.
Genau.
Nordisch bei Nature.
Fand ich schon, genau. Schon gut. Ja.
Also ich kann mir diesen Wimut gerade mit Tonic sehr gut vorstellen, weil ich finde, es ist nur ein bisschen massenkompatibler, ne? Also nicht ganz so extrem. Ich mochte auch diesen Drapo Rosso straight mit einer Zigarre, dieses Nussige, diese Süße hat mich sofort erinnert, um zu sagen. Und ich finde 16 Alkohol geht auch noch, also hier mit so 22, das ich schmecke das sofort, das ist so ein bisschen Abturner, der hohe Alkohol. Kai, dich braucht man nicht fragen, du kannst nicht.
Ich finde die Vielfalt einfach spannend, die wir heute erlebt haben. Und mir war es wichtig, eben auch wenn er 22 hat, die Lanze zu brechen für die Steiermark oder Oststeiermark, glaube ich, Südoststeiermark.
Ja.
Und eine vergessene oder beschränkte, eine Rebsorte, die es nicht so leicht hat. Und alle, die sich dort engagieren zum Thema Wermut und deiner Frage, ob es ein Riesentrend wird, kann man nicht beantworten abschließend, aber Fakt ist, kein Negroni ohne Wermut, kein Martini-Cocktail ohne Wermut und viele andere Klassiker auch nicht in der Bar-Kultur. Und ein Glück gibt's das Getränk, ein Glück haben sich wieder Frauen und Männer der Herstellung verschrieben.
Also man muss ja schon sagen, in Amerika ist das ja riesig. Ja. Also das ist so? Du kannst es dir nicht vorstellen.
Mit Wermut?
Also mit hartem Alkohol.
Ach so.
Also riesig. Also ich habe ja nun 2 Jahre in L.A. gelebt und die Leute hauen sich vorweg vor einem Abendessen 3 Martini-Cocktails rein. Und dann sagen die quasi, ich hätte ihn gern extrem trocken. Ja. Und dann ist es eigentlich Gin. Und quasi, du fährst mit der Wermutflasche einmal vorbei. Oder du machst einmal Wermut rein, stierst die Eiswürfel einmal drin, gießt es ab, nur dass die Eiswürfel ein bisschen diesen Wärme und das ist so extra trocken, extrem trocken. Ne? Also und dann sagen die, dann sagst du zum Essen, na, zur Vorspeise vielleicht ein schönes Glas Wein, sagt, oh nee, wir müssen gleich noch in die Oper. Und ich denke so, ey, wenn ich 3 Martini-Cocktails trinke, dann kann ich danach ins Bett gehen und nicht in die Oper. Also das ist eine andere Kultur. In Europa ist es wirklich ganz anders. Das wird deutlich weniger von diesem harten. In Amerika brauchst du gar keine Bar aufmachen, wenn du nicht mindestens 20 Wodkas, 20 Gins, alles infused links und rechts. Also es ist schon.
Ja, plus den Whisky. Wenn du kein Rye-Whisky hast, kannst du gewisse Mixgetränke gar nicht machen. Und Rye-Whisky und Vermut. Wow.
Wie ist denn deine Erfahrung jetzt nochmal, wenn du jetzt ein normales Schweppes Tonic oder ein Thomas Martin, also wie, du hast jetzt Fever Tree mitgenommen, aber muss jeder für sich dann doch auch herausfinden, was er so besonders gerne mag?
Oder? Ja, ich hatte Aqua Monaco am Anfang.
Aus München?
Aus München, finde ich selber sehr schön, ansprechend vom Geschmack als auch vom Design her. Leider sehr schwierig, weil die noch nicht sehr verbreitet sind über den Getränkefachhandel. Und wenn, wollen die von mir 300, 400, 500 Euro Abnahme an Getränken. Und da ich ja sonst nichts aus dem Portfolio beziehe, ich habe kein Paulaner-Bier, wir haben Olchenbier von der Mikrobrauerei aus Mainz, wir haben keine industriell gefertigten Spiritosen oder Biere oder Weine. Und deshalb habe ich das irgendwann nicht mehr nehmen können, weil bei mir stapelte sich das Leergut und ich kann es ja nur nicht wirtschaftlich sinnvoll nach München fahren. Mhm. Also ich wäre gerne mal Aqua Monaco geblieben und jetzt im Moment, das ist, da hat man einen Schweizer Tonic. Tolle Flaschen, so quadratisch, so kleine. Habe jetzt gerade den Namen vergessen. Super Sache, neues Startup, super lecker. Hat dieses Rückgabezeichen des Pfandautomatens, aber hat überall gestreikt wegen der Flaschenform. Also wenn das auf diesem Band da lief, dann Annahme verweigert. Und wenn ich da samstags beim Rewe stand, wollten sie mich dann schon kreuzigen.
Keiner hinter dir stehen, da wusste man.
Mit 300 Flaschen Tonic. Und auch da war die Rückgabe ein Problem. Die haben gesagt, nee, das Pfandzeichen ist drauf, das wird zurückgenommen und haben mir das auch nicht erstattet. Und ich meine, als Wirt, wenn du dann auf dem Pfand sitzen bleibst, dann ist es auch blöd. Bitte, Und schlussendlich ist das jetzt mal im Moment ein Notgriff. Und auch da, ich versuche ja den Wermut ohne Filler anzubieten. Ich denke, mit Fever Tree haben wir eine ganz gute Alternative. Aber auch da kann man immer mehr haben.
Man kann empfehlen, wirklich auch zu dir zur Eröffnung kommen. Ich mag sonst keine Trüffelchips, mich nervt dieses Trüffel, aber das ist nicht so künstlich. Ich finde das.
Du bist einfach also besoffen
sowohl,
schon.
Ich bin auf jeden Fall besoffen als sonst. Nicht so besoffen wie du.
Ja, ich weiß ja, hast du gespuckt?
Gar nichts. Sehr Ronana, alles reingepfiffen. Ja, ich kann das gar nicht. Nee, das. Also das kann ich nicht. Das muss ich noch.
Du hast den Roten weggeschüttet, dann muss man den nochmal was einschenken.
Also, ist einfach das, weiß ich, full of self-control.
Ich?
Ja.
Ich bin
voll auf Self-Control. Du bist Mr.
Full of Self-Control. Ja, ich bin auch schon ein bisschen angeschossen, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich würde eigentlich noch was nehmen, aber ich traue mich nicht. Alles gut.
Ohne Lars und dennoch mit ganz viel Freude, lieber Kai, wie toll, dass du unser Gast heute warst. Und du kanntest die 4 Flaschen vorher schon.
Ja, ich habe ja gesagt, oder habt ihr ja geschrieben, du bist der Mann meiner schlaflosen Nächte.
Ja, und wie schön. Da wurde ich ganz verlegen, ich bin es heute noch.
Du, wir gemeinsam. Ich alleine lassen. Ja.
Als Wirt und als Selbstständiger hat man doch ja manchmal viel im Kopf und dann grübelt man nachts und dann mache ich mir immer mal einen Podcast ein und dann lerne ich unheimlich viel bis zur Minute 5, wo ich dann einschlafe. Und dann mache ich es aber so, dass ich am nächsten Tag immer noch mal höre und fand euren Podcast besonders lustig und illust und hat Spaß gemacht zuzuhören.
Cool.
Und daher mein Approach.
Ja, toll. Also wirklich für mich echt tolle Folge, also weil es wirklich jetzt mal wieder anders war und ja, wirklich was gelernt. Also ich werde definitiv demnächst noch Wermut fragen, wenn ich mal.
Macht das.
Was trinken wir?
Ja, schön, dass du unser Gast hast. Aufs Leben.
Danke.
Merci. Danke. Santé.
Santé.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.